Jeder weiß, wie es ist, einen schweren Rucksack zu schleppen oder die vollbepackte Einkaufstüte nach Hause zu schleifen. Alles keine super leichten Jobs, dennoch möchte ich hier eine Runde Mitleid. Denn wir hören heute von jemandem, dem im wahrsten Sinne des Wortes die Welt auf den Schultern lastet. Folge 4: Wahrhaftig schweres Gepäck. Seid gegrüßt, meine Freunde des Olymp, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tatort Olymp, dem etwas anderen True Crime Podcast. Ich möchte mich als allererstes wirklich unglaublich entschuldigen, dass in der letzten Woche keine Folge rauskam. Ich hatte ziemlich viel Stress dank Klausuren etc. pp. Und habe dann tatsächlich sogar vergessen, das anzukündigen. Schande über mich und Schande über meine Kuh. Aber da bin ich wieder. Ihr seid mich nicht losgeworden. Und außerdem habe ich die 2 Wochen genutzt, um mir ein paar neue Bearbeitungsskills anzuarbeiten. Außerdem wurde erfreulicherweise mein Equipment bereichert um ein deutlich besseres Mikrofon. Und jetzt, boom, ich hoffe, die Tonqualität haut euch komplett aus den Socken. Wahrscheinlich höre nur ich das sehr arg, aber ich habe gerade mal eine Probeaufnahme gemacht und ich finde es super. Zurück zum Thema, nämlich zur Mythologie. Um was soll es heute eigentlich gehen? Heute soll es vor allem um Atlas gehen. Und nein, ich rede hier nicht von den Atlassen oder Atlanten, die man im Geo-Unterricht ausgeteilt bekommt und die uns die Welt von allen Seiten zeigen, mit allen möglichen Statistiken, bla bla bla. Nein, ich rede von dem einzig wahren Atlas. Der ist natürlich ein Mythodudus. Und bevor ich euch erkläre, wer Atlas genau war und was für Geschichten sich um ihn spinnen, natürlich eine kurze Einleitung dazu, auf was für Verbrechen wollen wir heute eigentlich zu sprechen kommen. Dazu muss man sagen, wenn man willkürliches Versteinern als Verbrechen nimmt, ich denke, das gibt es so in Deutschland nicht, aber das ist auf jeden Fall ein bedeutendes Verbrechen von heute. Außerdem gibt es mal wieder eine ganze Menge an ziemlich gemeinen Tricks und Lügen. Und darüber hinaus geht es heute aber vor allem um den Umgang der griechischen Götter mit Gewalt und die Strafen, die sie sich für die Leute ausdenken, die ihnen nicht in den Kram passen. Und damit würde ich sagen, let's go! Zuerst ein kleiner Rückblick, denn Atlas ist eine Figur, deren Hintergründe wir schon so ein bisschen kennen. Und das Ganze fängt an in der Titanomachie. Über die haben wir ja schon gesprochen. Also die Olympier, die olympischen Götter, kämpfen gegen die Titanen unter Kronos, die Götter unter Führung des Zeus. Und die Titanen werden besiegt. Danach passieren 2 Dinge. Einmal, die Sieger teilen sich das Machtgebiet auf. Das hatte ich, glaube ich, in der letzten Folge schon mal kurz angesprochen. Zeus hat entschieden, dass er selbst Regent des Himmels wird und seine Brüder Poseidon und Hades das Meer und die Unterwelt erhalten. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist die, dass natürlich auch die Verlierer bestraft werden müssen. Und das hat Zeus ausreichend getan. Alle Titanen, die gegen Zeus und die Olympier gekämpft haben, landen im Tartaros. Den kennen wir natürlich auch schon. Das war dieses ultimativ dunkle Göttergefängnis, das da ganz am Anfang entstand. Also wie kleine Schwerverbrecher werden die da eben hingeschickt. Man muss dazu sagen, das sind nicht alle Titanen. Es gab nämlich auch einige Titanen, die sich neutral gehalten haben, wie die Schweiz. Und auch welche, die auf Zeus' Seite gekämpft haben. Also zum Beispiel Prometheus, den lernen wir bestimmt auch irgendwann noch kennen, oder Mnemosyne. Also da gab es einfach verschiedene. Atlas ist auch ein Titan, wie vorhin schon gesagt. Und er hat auch gegen Zeus gekämpft. Aber er ist der einzige Titan, der gegen Zeus gekämpft hat und nicht im Tartaros gelandet ist. Für Atlas hat sich Zeus nämlich eine ganz besondere Strafe ausgedacht und fragt mich bitte nicht, warum ausgerechnet Atlas. Vielleicht hat er gewürfelt oder die müssten Streichhölzer ziehen oder ich weiß es nicht, was für seltsame Auswahlkriterien Götter haben. Sie haben einfach Atlas gewählt, vielleicht durch Zufall. Atlas war sowas wie ein Titan zweiter Generation. Also er war keiner der ersten 12 Titanen, sondern praktisch ein Sohn von einem Titan und Bruder von Prometheus. Und Atlas' Strafe war nun auf jeden Fall, dass er Uranos tragen musste. Also Uranos war ja der personifizierte Himmel. Und in der Mythologie wird das so ausgelegt, dass nach diesen ganzen Kämpfen in der Titanomachie, die ja im Himmel ausgefochten wurden, Uranos so erschöpft war und so geplättet, dass er zu schwach war, sich selbst am Himmel zu halten. Dementsprechend, wenn ihn keiner gestützt hätte, wäre er auf die Erde gefallen. Absolute Katastrophe. Deswegen musste eben einer her, der Uranos stützt und ihn trägt. Und das war eben Atlas. Genau, so viel dazu. So viel zu Atlas Strafe und wie es dazu gekommen ist. Was für die weitere Geschichte aber noch wichtig wird, ist auch, was passierte eigentlich mit Atlas oder wer war Atlas, bevor er diese Strafe bekommen hat. Denn die meisten Geschichten um Atlas ranken sich eben um die Zeit danach, also um verschiedene Helden, die ihn besucht haben. Ich finde aber, es ist auf jeden Fall erwähnenswert, was davor passiert ist. Und das ist keine große Geschichte, es sind nur ein paar wichtige Background-Informations. Also, Atlas war verheiratet mit Hesperis. Hesperis war eine kleine Göttin, ich denke, oder ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie an anderen Stellen der Mythologie eigentlich relativ irrelevant ist. Sie war auf jeden Fall eine Göttin der Tageszeit und sie war dann zusammen mit Atlas Mutter der Hesperiden. Hesperiden, da könnte es jetzt klingeln. Die habe ich nämlich letzte Folge schon mal erwähnt und um die soll es tatsächlich heute ein bisschen ausführlicher gehen. Nochmal kurz zur Erinnerung. Wir erinnern uns an die Hochzeit der Hera und des Zeus. Bei dieser Hochzeit hat ja Hera von Gaia, also der Göttermutter, ein paar goldene Äpfel bekommen an einem Zweig. Und Hera war von diesen goldenen Äpfeln so absolut begeistert, dass sie diesen Zweig eingepflanzt hat in ihrem Garten, ganz am westlichen Rande der damals bekannten Welt. Und ja, die Welt ist rund, die Welt hat also keinen westlichen Rand, aber es ist eben vom westlichen Rand die Sprache. Und da in diesem Garten jetzt eben dieser Baum wächst mit den goldenen Äpfeln und noch dazu viele andere Bäume mit goldenen Äpfeln, schickt Hera in diesen ihren Garten die Hesperiden, also die Töchter von Atlas und Hesperis, sowie einen Drachen namens Ladon. Und der Drache und die Mädels, die sollen jetzt eben zusammen die goldenen Äpfel bewachen. Soweit, so simpel. Wichtig zu den Äpfeln zu wissen ist allerdings, die sind nicht nur goldglänzend und sehen schön aus und sind vermutlich auch verdammt wertvoll. Die Äpfel tragen in sich ein viel wertvolleres Gut, und zwar ewige Jugend und Unsterblichkeit. Also die Götter sind natürlich sowieso unsterblich, für die gilt dann eher diese ewige Jugendgeschichte, wenn man so leben möchte. Aber für die Unsterblichen, also für die Menschen oder die Halbgötter teilweise auch, ist Unsterblichkeit natürlich ein unheimlich reizvolles Gut. Behaltet das im Hinterkopf. So, jetzt geht's los mit der Geschichte. Um Atlas ranken sich vor allem zwei Geschichten. Die eine Geschichte hat zu tun mit Herakles, von dessen Geburtsgeschichte wir ja auch schon gehört hatten. Die andere Geschichte mit Perseus, der ebenfalls einer der wichtigsten Helden der griechischen Mythologie ist. Und deswegen fand ich auch Atlas als Thema diese Folge ganz nett, weil so kriegen wir eben schon mal einen kleinen ersten Einblick in beide Helden und so einen leichten Einstieg, ohne groß in die Tiefe gehen zu müssen, weil es zu den beiden natürlich deutlich mehr zu erzählen gibt als nur die Geschichten um Atlas. Aber fangen wir mal mit der Herakles-Geschichte an. Die Herakles-Geschichte mit Atlas gemeinsam ist zugleich die Geschichte um die 11. Aufgabe des Herakles. Also kurz für euch zur Aufklärung. Wir haben ja schon von Herakles Geburt gehört. Da war aber noch nicht die Sprache von irgendwelchen 12 Aufgaben. Ganz kurz in Kurzfassung. Herakles hatte, dank der lieben Hera, etwas sehr, sehr, sehr Schlimmes getan. Also wirklich sehr schlimm, aber ich möchte jetzt nicht spoilern. Und Er hat sich danach besonnen, dass das nicht so cool war, ist zum Orakel von Delphi gerannt, also praktisch dem Orakel der griechischen Mythologie. Und das Orakel hat ihm empfohlen, dass er sich als Ausgleich 12 Jahre unter die Dienerschaft des Eurystheus stellen soll. Von dem hatten wir auch schon gehört. Das war dieses Kind, das dank Hera zuerst geboren wurde und dann eben Herrscher wurde von dem Land, dank Zeus Schwur. Falls ihr das nicht mehr im Hinterkopf habt, dann könnt ihr auf jeden Fall nochmal die 2. Folge hören. Da ging es nämlich um die Geburtsgeschichte des Herakles. Auf jeden Fall, ich will nicht ausschweifen. Herakles soll jetzt die goldenen Äpfel der Hesperiden klauen und sie zu Eurystheus bringen. Das ist eben seine 11. Aufgabe. Und da bedient sich Herakles einer List und er besucht Atlas. Wichtig zu wissen ist nämlich, Atlas trägt den Himmel auf den Schultern und zwar ganz in der Nähe des Gartens der Hesperiden, also ganz in der Nähe von seinen Töchtern. Herakles besucht jetzt Atlas und er bietet ihm einen Tausch an. Er sagt, dass er für kurze Zeit den Himmel von Atlas Schultern nehmen würde und ihn tragen würde. Und als Ausgleich müsse Atlas eben nur in den Garten seiner Töchter spazieren, die ihn ja als ihren Vater mit Sicherheit ohne Bedenken vorbeilassen, die Äpfel nehmen und ihm die Äpfel bringen. Herakles hält sich mit dieser List natürlich für super klug, weil so kommt er um die Gefahr des Drachens darum herum und hat weiter keine Verbrechen zu begehen, außer eben kurz diesen blöden Himmel zu tragen. Fragt mich an der Stelle übrigens nicht, wie schwer der Himmel ist. Ich habe es mich wirklich intensiv gefragt. Ich meine, dass Atlas als unsterblicher, mega krass kräftiger Titan den Himmel tragen kann, kann ich irgendwie noch nachvollziehen. Aber dass Herakles als Halbgott das übernehmen kann, finde ich ein bisschen fragwürdig. Weil, ganz ehrlich, ich habe nicht das Gefühl, dass ich den Himmel übernehmen könnte. Sei es drum. Atlas tut auf jeden Fall, wie ihm geheißen wurde. Er schlägt in den Deal ein und geht die Äpfel holen. Bei seiner Rückkehr hat sich Atlas allerdings einen ziemlich klugen Plan ausgedacht. Denn ihm ist aufgefallen, nun da Herakles die Last des Himmels auf seinen Schultern hat, da müsste er sie ja eigentlich selbst gar nicht wieder übernehmen. Denn so ist der Deal für ihn natürlich relativ wenig lukrativ. Ich würde mal sagen, das waren jetzt keine 2 Jahre, in denen er die Äpfel geholt hat. Dementsprechend hat er die Last wirklich nur sehr, sehr kurz nicht zu tragen. Und ich kann den Gedanken irgendwie nachvollziehen, dass man die Chance da beim Schopfe packen will und sich selbst eben erleichtern. Atlas hält sich da auf jeden Fall für viel klüger als Herakles und erzählt ihm das dann auch, dass er den Job des Himmeltragens für ihn nicht wieder übernehmen wird. Und jetzt hatten wir schon Herakles, der sich für klug hält und Atlas, der sich für klüger hält, aber im Endeffekt war wohl doch Herakles der Klügste. Denn Herakles hat jetzt eine Idee. Er will natürlich nicht den Himmel tragen. Er denkt nicht mal daran, den Himmel weiterhin für Atlas zu tragen. Und deshalb bittet er jetzt Atlas, den Himmel noch ganz kurz zu übernehmen, damit er sich den Mantel zurechtrücken könnte, sich ein bisschen gemütlich machen könnte, mit der Begründung, dass er daran natürlich davor nicht gedacht hat, weil er ja dachte, er müsse den Himmel nur ganz kurz tragen. Ja, ich weiß wirklich nicht, was in dem Kopf eines Titanen vor sich geht, wenn er selber gerade versucht hat, jemand anderen auszutricksen. Warum er dann auf diese Falle reinfällt, kann ich euch nicht sagen, aber er tut es. Und er übernimmt tatsächlich im Gedanken, das nur ganz kurz zu tun, den Himmel. Und Herakles zischt natürlich ab, sobald er die Last los ist. Also ich wäre als Herakles auch nicht geblieben und hätte den Himmel auf ewig getragen, vor allem wenn man eben noch nicht so ganz unsterblich ist. Ja, das war die eine Geschichte, der Besuch des Herakles beim Atlas. Kleiner Funfact übrigens, nachdem Herakles die Äpfel geklaut hat, bringt er sie Eurystheus zurück, hat damit die 11. Aufgabe erfüllt und macht sich an die weitere Aufgabe. Eurystheus gibt die geklauten Äpfel jetzt aber zurück an Athene, also die Göttin der Weisheit. Und Athene legt die Äpfel dann wieder zurück in den Garten der Hesperiden. Das heißt, am Ende wurden gar keine Äpfel geklaut und im Endeffekt war die ganze Geschichte irgendwie ziemlich unnötig. Also ich meine, sie sollte natürlich irgendwie nur eine Prüfung sein für Herakles. Aber ich frage mich immer wieder, ob man sich da nicht was Sinnvolleres hätte ausdenken können. Also was das am Ende wirklich einen Nutzen hat. Weil so war ja jetzt nicht mal jemand unsterblich am Ende. Also es hätte ja wenigstens Eurystheus den Apfel essen können und sich dann in Unsterblichkeit rühmen, dann hätte das wenigstens Sinn gehabt. Aber er gibt einfach diese super wertvollen Äpfel, die er in der Hand hat, einfach wieder weg. Und denkt sich so, nö, brauche ich nicht. Ich habe die Aufgabe jetzt gestellt und Herakles hat die erledigt und damit bin ich total glücklich. Ja, vielleicht war auch Eurystheus einfach ein guter König und verantwortungsvoll und ich wäre keine gute Königin gewesen und hätte die Äpfel behalten. Gut, an der Stelle weiter. Zweite Geschichte, zweiter Held, Perseus. Wie vorhin schon gesagt, war Perseus der Vorfahre des Herakles, wie man in der Geburtsgeschichte eben sehr gut sehen kann, war er ja das Auswahlkriterium, warum Herakles überhaupt so besonders war. Und ich muss sagen, ich finde die Reihenfolge der Geschichten irgendwie ein bisschen verwirrend, weil ich habe die euch jetzt so erzählt, als wäre die Geschichte um Herakles die erste gewesen und die Geschichte um Perseus die zweite, weil ich persönlich auch finde, dass das die sinnvollere Reihenfolge ist. Rein zeitlich gesehen müsste es aber eigentlich andersrum gewesen sein. Merkt euch das einfach mal. Ihr werdet nachher bestimmt noch sehen oder erkennen können, warum das ein bisschen merkwürdig ist. Richtig, auch für die zweite Geschichte muss ich auf jeden Fall ein bisschen vorgreifen um die eigentliche Perseus-Geschichte, denn die ist auf jeden Fall auch zu lang, um sie jetzt in ganzer Länge hier zu erzählen und damit für ein anderes Mal gedacht. Es ist übrigens generell, wie mir die letzten Folgen aufgefallen ist, ziemlich schwer, alle Geschichten, die es in der griechischen Mythologie gibt, in der möglichst sinnvollsten Reihenfolge zu erzählen. Weil einfach alles irgendwie miteinander verflochten ist. Deswegen tut es mir auch super leid, dass ich immer irgendwie was reinwerfen muss aus anderen Geschichten, aber sonst kommt man, glaube ich, einfach gar nicht mehr mit. Naja, auf jeden Fall zu Perseus. Perseus hat eigentlich ähnlich wie Herakles einen Auftrag erhalten, beziehungsweise eine Aufgabe. Nur, dass es eben keine 12 Aufgaben waren, sondern eine. Und zwar war seine Aufgabe, den Kopf der Medusa abzuschlagen und sie so einem König zu bringen. Wie gesagt, dazu jetzt nicht mehr. Kurz aber noch ein Wort zu Medusa. Medusa ist eine Gorgone und sowas wie ein Monster. Und auch ihre Geschichte steht zwar auf einem anderen Blatt und wird bestimmt ein anderes Mal noch ausführlicher erzählt. Fakt ist aber, mit ihrem Blick kann sie Männer versteinern. Und zwar jeden Mann, der in die Augen schaut, wird augenblicklich zu Stein. Das ist übrigens auch die Schwierigkeit daran, für Perseus, ihr den Kopf abzuhacken, weil es natürlich nicht so leicht ist, dann an sie ranzukommen, wenn man ständig Gefahr läuft, eben zu einer Steinstatue zu erstarren. Perseus ist aber natürlich ein ziemlich kluger Dude, außerdem hatte er ordentlich göttliche Hilfe und er erfüllt seinen Auftrag natürlich. Und die Geschichte um Atlas und Perseus, die spielt sich jetzt eben ab direkt nach der Auftragserfüllung des Perseus, beziehungsweise eigentlich noch währenddessen. Also er befindet sich gerade auf dem Rückweg, nun eben mit dem Kopf der Medusa im Gepäck. Und auf diesem Rückweg landet er dann bei Atlas und hofft eben auf Gastfreundschaft und ein kleines bisschen Ruhe. Man sieht, selbst Halbgötter brauchen scheinbar mal ihren Schlaf und selbst Halbgötter strengen diese ganzen Abenteuer scheinbar ordentlich an. Auch wenn ich finde, dass man das viel zu selten so deutlich sieht in der Mythologie. Zumindest nicht so deutlich wie hier. Perseus bittet, wie gesagt, jedenfalls um Einlass in wo auch immer Atlas sich genau aufhält. Es wird ja kein Gebäude sein, denke ich mal. Er bittet auf jeden Fall um Gastfreundschaft bei Atlas. Und Atlas lehnt diese Gastfreundschaft nun ab. Und das liegt daran, dass er irgendwann einmal in der Vergangenheit eine Prophezeiung der Göttin Themis erhalten hat. Themis war eine Titanin ebenfalls und die Göttin der Gerechtigkeit. Und sie hat nicht nur Atlas eine Prophezeiung ausgesprochen, sondern auch diversen anderen Göttern und Titanen. Atlas hat sie jedenfalls vorhergesagt, dass irgendwann ein Sohn des Zeus kommen würde und ihm alles nehmen. Dass er die Äpfel der Hesperiden stehlen würde, vielleicht auch die Hesperiden, ich weiß nicht, was Atlas noch so besessen hat, auf jeden Fall all sein Hab und Gut. Das ist natürlich eine ziemlich beängstigende Vorstellung, selbst für einen Gott, der die Welt auf den Schultern trägt, beziehungsweise den Himmel, und sich nicht von der Stelle rühren kann. Ich glaube, bei den eigenen Kindern wird eigentlich jeder Papa so ein bisschen sentimental. Auf jeden Fall findet Perseus das nicht so cool, weil der ist natürlich ordentlich lang durch die Welt gereist und kann vor allem nicht verstehen, warum ihm so ein gammeliger Titan, der ja eigentlich von seinem Vater bestraft wurde und hier schon seine Bestrafung absitzt, wie der noch die Frechheit besitzen kann, ihn abzuweisen, ihn, den großen Perseus, der den Kopf der Medusa im Gepäck hat. Ich bin mir nicht sicher, ob Atlas sich bewusst war, dass Perseus den Kopf der Medusa im Gepäck hat und damit eine ziemlich mächtige Waffe gegen ihn, auch wenn er natürlich unsterblich ist und nicht getötet werden kann. Wahrscheinlich, wie gesagt, eher nicht. Perseus holt jetzt nämlich den Kopf der Medusa aus der Tasche. Er hält ihn Atlas direkt vor die Augen und versteinert Atlas damit. Und ja, ihr habt richtig gehört, der Kopf der Medusa kann auch noch Menschen zu Stein verwandeln, nachdem sie tot ist. Das hat vermutlich keine chemikalische, physikalische, wie auch immer Erklärung, sondern ist einfach Magie. Damit muss man leben. Atlas ist jetzt, wie gesagt, zu Stein versteinert. Und aus dem versteinerten Atlas entsteht jetzt das Atlasgebirge. Das Atlasgebirge gibt es tatsächlich. Und damit haben wir schon wieder etwas in der Realität, das sich eben mit griechischer Mythologie wunderbar erklären lässt. Das erste war die Milchstraße, beziehungsweise der Grund, warum die Milchstraße eben Milchstraße heißt. Das zweite ist jetzt das Atlasgebirge, auch warum das Atlasgebirge Atlasgebirge heißt. Das Atlasgebirge ist auf jeden Fall das höchste Gebirge, wahrscheinlich auch das einzige Gebirge, aber auf jeden Fall ein ziemlich hohes Gebirge in Marokko. Kleine Erzählung am Rande. Ich habe das vorhin extra nochmal recherchiert, um euch genaue Fakten dazu liefern zu können. Und dann habe ich mich wirklich sage und schreibe eine halbe bis dreiviertel Stunde komplett in Bildern zu Marokko verloren. Habe in der Zwischenzeit einen 10-tägigen Reisetrip nach Marokko geplant und nach Flügen geschaut. Ich werde da nicht hinfliegen, aber ich finde es einfach so wunderschön, einfach mal da zu sitzen, zu sich vorzustellen, wo man so hinfliegen könnte. So mitten im Winter, kurz vor Weihnachten. Auf jeden Fall ist Marokko in meiner Reiseliste weit nach oben gerutscht. Ich kann euch nur empfehlen, euch das auch mal anzuschauen. Sehr spannend und ich fliege da auf jeden Fall mal hin. Nicht jetzt, aber irgendwann. So, jetzt wollte ich noch mit euch kurz über diese Unstimmigkeit sprechen, die ich vorhin angesprochen hatte, nämlich um die Reihenfolge der Geschichten. Ich habe wirklich lang recherchiert und ich habe keine endgültige Lösung gefunden, in welcher Reihenfolge sich diese Geschichten verordnen lassen. Fakt ist, nach der Geschichte um Perseus ist Atlas versteinert und für meine Logik macht es relativ wenig Sinn, dass der versteinerte Atlas eben im Anschluss noch mit Herakles irgendwelche Deals aushandeln und irgendwelche Äpfel stehlen kann. Auf der anderen Seite steht eben die rein zeitliche Anordnung. Ich meine, Herakles war ja überhaupt so besonders als Kind, weil er eben der Nachfahre von Perseus war. Dementsprechend muss Perseus zu der Zeit ja auch schon Held gewesen sein. Und selbst wenn er noch gelebt hat, war das eben 2 oder 3 Generationen nach Perseus, dass es Herakles überhaupt gab. Ihr könnt euch dementsprechend, denke ich, aussuchen, in welcher Reihenfolge die Geschichten für euch mehr Sinn machen. Für mich ist es, wie gesagt, die Herakles-Geschichte vor der Perseus-Geschichte. Generell hat Mythologie, denke ich, nicht immer Logik. Und ich als sehr zugeneigter Mensch werde mich damit wohl auch einfach abfinden müssen. Aber bestimmt werde ich mich das ein oder andere Mal noch über Logiklücken beschweren. Ist natürlich auch einfach alles von unterschiedlichen Autoren geschrieben worden und demnach gibt es vermutlich nie das eine große ganze Bild, auf das man sich jetzt verlassen kann zu 100%. Genau, und ganz zum Schluss habe ich noch ein kleines Extra für euch rausgesucht, beziehungsweise eigentlich bin ich im Wikipedia-Artikel drüber gestolpert. Ihr dürft mich gerne hauen, dass ich auch auf Wikipedia recherchiere. Aber manchmal kriegt man da eben einfach so niedliche Informationen wie jetzt. Und ich habe da einen kleinen Eintrag gefunden über eine mythologische Figur, nicht aus der griechischen Mythologie, sondern aus der hurritischen Mythologie, die sich mit Atlas vergleichen lässt. Und ich habe vor den Recherchen wirklich nicht gewusst, was die hurritische Mythologie ist und auch nicht, was die Hurriter sind, aber ich habe mich dann ziemlich im Lesen verloren und kann euch deswegen ganz kurz in ein paar Sätzen auch die Geschichte zusammenfassen. Die fand ich nämlich eigentlich viel süßer als die um Atlas. Und zwar geht es um den Gott, der heißt Ubeluri. Ich schätze, man spricht ihn so. Ubeluri. Und im Lied des Ulikumi, so heißt die Geschichte, denke ich, auf jeden Fall in diesem Lied des Ulikumi wurde er vom Gott Ea besucht, also Ubeleri. Und Ea erzählt jetzt Ubeluri vom Steinungetüm Ulikumi. Ulikumi ist scheinbar so ein komplett grausames Monster. Also die haben in dieser Mythologie alle total Angst vor diesem Ulikumi-Monster, das die Götter eben bedrohen würde. Und Ubeluri entgegnet jetzt eher, dass damals, als eben auf ihm die Welt erbaut wurde, also, ach so, ja, das vielleicht kurz zu Ubeluri, der ist der Weltriese, also er trägt Erde und Himmel. Genau, und Ubeluri erzählt jetzt eben eher, dass damals, als die Welt auf ihm erbaut wurde, dass er nichts gespürt habe. Und deswegen Ulikumi eigentlich nicht auf ihm oder bei ihm sein kann, dass er ihn noch nicht gesehen habe. Aber er erzählt auch, dass ihm die rechte Schulter ein wenig schmerzen würde. Und als er jetzt einen Blick auf Ubeluris Schulter wirft, sieht er da das Steinungetüm. Er verlangt von irgendwelchen anderen Göttern, die mir jetzt an der Stelle zu kompliziert waren, verlangt er auf jeden Fall eine kupferne Sichel. Und mit dieser kupfernen Sichel wurde jetzt Ulikumi, also dieses Monster, von der Schulter des Weltriesen Ubeluri abgeschnitten und damit endlich unschädlich gemacht. Ja, ich fand das einfach niedlich mit diesem Steinmonster namens Ulikumi und generell fand ich die Namen super witzig. Also vielleicht lese ich noch des Öfteren mal etwas über hurritische Mythologie. Ich kann es nur empfehlen. Und damit sind wir dann auch am Ende dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt das ein oder andere gelernt, das ihr davor noch nicht wusstet. Ich habe euch dieses Mal auch wieder einen kleinen Ausblick auf die nächste Folge, denn nächstes Mal bei Tatort Olymp werden wir nach so viel heldenhafter Jugendlichkeit durch irgendwelche Äpfel auch mal etwas über das Alter in der Mythologie hören. Ein kleiner Hinweis, ich habe ein Auge auf euch und bis nächste Woche. Mögen die Götter euch stets wohlgesonnen sein.